Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Komik und Tragik liegen oft ja ganz nahe beieinander. Der Maler und Zeichner Michael Sova kann diese beiden Pole meisterhaft mischen mit Landschaften, Menschen und Tieren. Vergnüglich, melancholisch und verloren im Tiefsinn des Seins. Morgen feiert Sova seinen 80. Geburtstag. Gleich werde ich mit ihm sprechen. Dann reden wir über den Wächterpreis der Tagespresse, der heute in Frankfurt am Main verliehen wurde, und über einen Streit am kleinen Stadttheater Naumburg, der vor einem Schiedsgericht ausgetragen wurde. Michael Sova, seine Bilder und Illustrationen sind berühmt und in vielen Büchern und Katalogen zu sehen, auf Postkarten und Kalendern, meisterlich gemalte Idyllen, die oft etwas Abgründiges haben. Landschaften, Menschen und vor allem immer wieder Tiere sind zu sehen, Schweine, Heuschrecken, Hunde, auch ein etwas betröppelter Bär ist darunter, mit einer Flasche in der linken, einer Aldi-Tüte in der rechten und einer kleinen Krone auf dem Kopf. Da sieht der Bär ein bisschen aus wie ein Penner. Grüße aus der Hauptstadt ist die lapidare Unterschrift. Gemeint ist selbstverständlich Berlin. Und dort wurde er 1945 geboren. Morgen feiert er seinen 80. Geburtstag. Michael Sova, jetzt ist er am Telefon. Herr Sova, einen schönen guten Abend.
Ja, den wünsche ich Ihnen auch.
Wie kommt es denn, dass so viele Tiere in der Sova-Bilderwelt leben? Schweine, Hunde, Katzen, Giraffen, auch mal eine angeleinte Heuschrecke. Hatten Sie schon immer so ein besonderes Interesse an Tieren?
Das war keine Heuschrecke, sondern sollte eine Motte sein. Macht aber jetzt nichts, hätte auch eine Heuschrecke sein können, aber heißt eigentlich Frau mit Motte. Es hängt noch was mit was anderem zusammen. Ich habe ja so gerne Landschaften gemalt. Aber die Landschaften, wie das Robert Gernhardt mal ausformuliert hat, brauchen ja auch Personal. Also natürlich brauchen sie nicht unbedingt, man kann auch nur eine Landschaft malen und die sehr schön malen, aber das hätte mir jetzt was gefehlt. Und da ich aber, wenn ich Menschen male, werden die leicht zu Karikaturen. Also das wird immer so ein bisschen und mit, ja, oder dann hat man, wenn da irgendwie man steht, irgendjemand was macht oder sonst wie, dann hat man, gibt es immer so Assoziationen. Wenn aber jetzt da ein Huhn sitzt oder Hase oder so, dann ja, dann ist was Lebendiges in der Landschaft, aber man muss sich jetzt nicht groß Gedanken machen, was der da eigentlich macht.
Die Menschen in ihren Bildern, Sie sagen, die sind manchmal Karikaturen, wirken manchmal auch so ein bisschen in Anführungsstrichen doof, aber vor allem wirken sie auch verloren und melancholisch. Wie kommt es denn zu diesem Ausdruck? Warum ist das sozusagen Ihr Blick auf die Menschen, Herr Sova?
Weiß ich gar nicht. Vielleicht melancholisch malt sich leichter, als wenn jemand lacht. Nee, lachen geht auch gut, aber ich kann es gar nicht so. Ich habe da nicht immer so. Gut, es hängt natürlich mitunter auch vom Sujet, von dem Motiv oder was sich da überhaupt grundsätzlich abspielt. Je nachdem sehen die Menschen dann auch aus, aber ja, vielleicht auch ein bisschen melancholisch. Aber es ist nicht so, dass sich jetzt da ein großer Sinn hinter steckt.
Sie haben zahlreiche Illustrationen gemacht für Bücher, zum Beispiel von Axel Hacke, Max Gold, Elke Heidenreich, Hans Magnus Enzensberger, Felicitas Hoppe. Besonders intensiv war Ihre Zusammenarbeit mit Axel Hacke, also Hackes Tierleben legendär.
Ja, ja. Tierleben, ja, und dann gab es ja diese ganze Wunderbar-Reihe. Das war ziemlich viel, das sind, glaube ich, 3 Bändchen gewesen. Und das erste, Der kleine König Dezember, damit begann ja das alles.
Herr Sova, wie kam es denn, dass Bilder von Ihnen in diesem bezaubernden Film Die fabelhafte Welt der Amelie plötzlich auftauchten?
Ein Freund hatte damals schon Postkarten gemacht und die Postkarten gingen schon so ein bisschen mit allen möglichen Motiven, das ging schon so in die Welt. Und dann gab es, glaube ich, das war auch schon Mitte der 90er, dass mehrere ausländische Verlage, also unter anderem auch ein französischer Verlag, die haben so einen kleinen Katalog gemacht. Also das heißt, den haben wir gemacht und der ging dann sozusagen als Lizenz auch nach Frankreich. Und möglicherweise, oder anders kann ich es mir auch nicht erklären, hat Genet das irgendwann mal in der Hand gehabt, sonst wüsste er ja gar nicht, was ich mache oder so. Dann hat er sich bei dem Verlag gemeldet und dann kam ein Schreiben irgendwie so, er könnte sich gut vorstellen, macht einen neuen Film und so, ob ich nicht Lust hätte, da auch was zu machen. Ja, ich habe mich gefreut, weil der Name war mir bekannt und auch Filme von ihm, Delikatessen ist kurz davor gelaufen, also bevor es den Amelie-Film gab, den fand ich schon ganz gut. Und ja, habe ich doch, na gut.
Manche Arbeiten entstehen als Auftragsarbeiten, Herr Sova, manche als freie Arbeiten. Was macht das für einen Unterschied für Sie?
Ja, Auftragsarbeiten sind natürlich zum Beispiel jetzt die Illustration, kann man ja auch durchaus unter Auftragsarbeit sehen. Dann Arbeiten für die Oper, also die Zauberflöte, hatte ich immer Bühnenbild und Kostüme gemacht. Und
1998 dann, in Frankfurt
ja,
an der Oper.
Ja, genau. Ja, genau. Plakate fürs Krebstheater. Ja, das ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, weil manchmal geht es ja auch zusammen. Ich bin ja bei diesen Auftragssachen auch nicht so daran gebunden, irgendwie nur was ganz Bestimmtes zu machen, also, sondern habe ja immer die Freiheit, irgendwie Vorschläge zu machen, in der Hoffnung, dass sie das dann auch akzeptieren oder so gut finden.
Aber so ein bisschen Zeitdruck gibt es dann vielleicht schon, also so eine Deadline.
Ja, ne? das gibt es natürlich. Also da muss ich mich dann schon zusammenreißen. Und da gibt es dann wirklich eine Deadline, die also ziemlich streng ist. Es hat auch schon mal dazu geführt, dass einer, der dafür zuständig war im Verlag, der die letzte Nacht bei mir schlafen, damit er wirklich dann alles am nächsten Morgen mitnehmen kann.
Jetzt haben wir über Frankreich gesprochen, die fabelhafte Welt der Amelie. Jetzt wollen wir mal kurz über New York sprechen, über den New Yorker. Da haben Sie ein legendäres Titelbild gestaltet. Vielleicht beschreiben Sie doch mal, was es mit diesem Thanksgiving auf sich hat, Herr Sovar.
Naja, da sieht man so eine vielleicht typische New Yorker Straße und da sieht man ein Pärchen, ein Truthahnpärchen, kommt die Straße lang mit Einkaufssachen und hinten lauert schon, da sieht man eigentlich mehr nur den Schatten, wahrscheinlich der Koch mit einer hätte eigentlich ein Messer sein müssen, in dem Fall war es jetzt eine Gabel. Also es sieht schlecht aus für die beiden.
Der Koch als Sensemann gewissermaßen oder als Teufel.
Ja, ja.
Jetzt vielleicht noch einen Sprung nach Japan, Herr Sovar. Und das ist ja ganz erstaunlich, wenn man guckt, was Sie alles gemacht haben, wo Sie überall ausgestellt werden. Ganz große Erfolge haben Sie ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan. Ich habe gelesen, dass zu einer Ausstellung mit Werken von Ihnen in einer Woche 70.000 Besucher gekommen sind. Japanerinnen, ja, Japaner, haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade Japaner so begeistert sind? Welchen Nerv treffen Sie denn da?
Ich habe es nie verstanden, ehrlich gesagt. Irgendjemand wollte es mir mal erklären, hat gesagt, hat was mit Buddhismus zu tun, vielleicht Tier und Mensch irgendwie so. Auch, dass japanische Frauen irgendwie so einen besonderen Draht dazu haben, wüsste ich jetzt auch nicht, weil die japanischen Frauen haben ja oft das Problem, dass ihre Männer den ganzen Tag auf der Arbeit sind und dann abends mit dem Chef noch was trinken gehen müssen, also dass die lange auch allein zu Hause sind. Und ja, dass die sich dann über so eine Sachen freuen. Ich kann da nichts Exaktes zu sagen. Aber es hat irgendwas, was die Japaner oder Japanerin, auch bei einer Ausstellung, wo hinterher was signiere, die paar Männer, die da waren, haben mir immer einen Gruß von ihrer Frau bestellt.
Gibt es sowas wie einen Alltag von Michael Sovar, einen Stundenplan, ein Arbeitspensum, das Sie zu bewältigen haben?
Nein, um Gottes Willen gar nicht. Nee. Es sei denn, ich bin unter Zeitdruck wegen Illustration oder so, da muss ich im Teil dran und gucken, dass ich was fertig bekomme. Oder manchmal auch so Auftragsgeschichten, dass man denkt, ja gut, das muss jetzt aber morgen oder übermorgen oder spätestens Ende der Woche. Aber nicht im Sinne eines Stundenplans, nee.
Aber ein Pensum schon. Also Sie sitzen jeden Tag an der Arbeit, am Bild.
Wenn es irgendwie geht, ja. Aber manchmal ist ja auch so, da macht man dies oder jenes und dann kann natürlich auch ein Tag mal so vergehen. Mit bald 80 kann man ja auch mal einen Tag nicht malen. Also wobei, ich male ja gerne, also ist ja nicht so Arbeit in dem Sinne, dass man sich jetzt dahin ranzwängen. Ja, es gibt manchmal Bildsituationen, an die muss man sich wirklich ranzwängen, weil man eigentlich nicht mehr so richtig Lust hat, aber weiß, das stimmt was noch nicht und dann macht man zum zweiten, dritten Mal. Aber in der Regel macht es ja auch Spaß und ich habe ja den Vorteil, dass ich auch noch beim Fernsehen arbeiten kann.
Das müssen Sie noch ganz kurz erklären, beim Fernsehen arbeiten.
Naja, zum Beispiel Schriftsteller oder Komponisten oder so, die können das natürlich nicht. Klar, die können nicht sich dann gleichzeitig noch ablenken und dann was schreiben. Aber meine Arbeit ist ja manchmal auch wirklich so Handwerk, dass man irgendwas wie Gräser malt, Bäume, Blätter oder so. Dabei kann man ja auch einen Film sehen. Wenn er spannend ist, dann kann es auch sein, dass die Farbe eindruckend, aber es gibt ja auch bei fast allen Filmen oder Diskussionsrunden im Fernsehen, diesem und jenen, so, ja, wo man nicht ununterbrochen hingucken muss. Dann male ich einfach weiter.
Michael Sovar, bald 80, morgen feiern Sie Ihren 80. Geburtstag und im Karikaturamuseum in Frankfurt am Main ist ab morgen bis November die Ausstellung zu sehen, Michael Sovar, fragile Idyllen. Herr Sovar, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und genießen Sie den morgigen Tag ganz besonders. Dankeschön.
Ja, das mache ich. Ich danke Ihnen auch.
Es sind kulturgeschichtlich ungemein wertvolle Schätze, die im Archiv der Akademie der Künste in Berlin liegen. Nachlässe von 1400 Schriftstellern, Malern, Architekten, Regisseuren, Komponisten. Von Walter Benjamin bis Christa Wolf, von Hans Scharoun bis zu Bernd Alois Zimmermann und Christoph Schlingensief. Vor 75 Jahren wurde das Archiv gegründet, am 1. Juli 1950. Im Oktober wird das Jubiläum mit einer Ausstellung gefeiert. Claudia van Laak hat das Archiv jetzt besucht und den Archivdirektor Werner Hegewald getroffen.
Ein vergilbtes Blatt Papier mit der schwunghaften Handschrift von Johannes R. Becher. Entwurf zu einer Nationalhymne, lautet die Überschrift. Dann die berühmten Zeilen aus der DDR-Nationalhymne, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Werner Hegewald weist auf die vierte Zeile hin.
Deutschland, du mein Vaterland. Du mein hat er gestrichen und daraus einig gemacht. Deutschland, einig, Vaterland. Ein Text von großer Sprengkraft.
Das Autograph von Johannes R. Becher, Dichter und DDR-Kulturminister. Einer von unzähligen Schätzen im Archiv der Akademie der Künste. Auf mehrere Standorte in Berlin verteilt, liegt der repräsentativste am Pariser Platz.
Ich glaube, wer hier am Tisch sitzt, dessen Blick wird unweigerlich aufs Brandenburger Tor und auf den Platz natürlich schweifen. Das ist der schönste Lesesaal Berlins.
Archivdirektor Werner Hegewald führt ihn runter in den Keller.
Ich bin begeisterter Archivar. Ich mache das jetzt seit über 12 Jahren. So, jetzt sind wir schon im Sicherhochsicherheitstrakt, wo nicht jeder reinkommt, wo auch normalerweise die Tür nicht offen ist.
Ein runder Kaffeehaustisch mit einer bekleckerten, ursprünglich weißen Tischdecke, auf die jemand herumgekrakelt hat. Treffen sich hier die Archivare zur kreativen Kaffeepause? Nein, die Tischdecke ist eine wichtige Archivalie zweier bekannter Architekten.
Wir haben nämlich Hans Scharoun und Alvar Aalto zusammengesessen 1958 in einem Hotel, am Berliner Hotel am Zoo, und haben ihre Fantasien für die Entwicklung von Berlin zum Entsetzen des Kellners mit Filzstift und mit Bleistift aufgezeichnet.
Mit dem Bau der ikonischen Philharmonie in der Nähe des Potsdamer Platzes wird Hans Scharoun berühmt. Auch sein Nachlass befindet sich in der Akademie der Künste. Grundstock der Sammlung sind die Schriftstellernachlässe von Heinrich Mann in Ost und Georg Kaiser in West-Berlin. Mittlerweile verfügt das Archiv über den größten Bestand zum Künstlerexil während des Nationalsozialismus. Auch diese Tonaufnahme von Bertolt Brecht.
An die Nachgeborenen. Erstens. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin.
Archivdirektor Hegewald hat eine weitere vergilbte Mappe hervorgeholt. Der Pappdeckel zerbröselt schon fast. Sie enthält die Vorbereitungen zum Buch »Guten Morgen, du Schöne« von Maxi Wander aus dem Jahre 1977. Ein großer Erfolg in der DDR und in der Bundesrepublik. Und ein wichtiges Dokument der Frauenbewegung. Von den 1400 Nachlässen im Archiv stammen übrigens nur ein Fünftel von Künstlerinnen.
Hier in diesem unscheinbaren Hefter Frauenmaterial hat sie den Fragebogen hinterlegt für die Interviews, die sie mit den Frauen gemacht hat und die sie dann später bearbeitet hat und in denen die Frauen ganz unvermittelt, ohne Zwang Auskunft über Sexualität, ihre Rolle in der Familie oder der Gesellschaft gegeben haben.
Werner Hegewald bereitet gerade die große Ausstellung zum 75. Geburtstag des Archivs vor. Deshalb will er noch ein Highlight zeigen, ein besonderes Exponat, das er jetzt aus einer Pappschachtel hervorholt.
Das ist die Blechtrommel aus dem gleichnamigen Film, den Volker Schlöndorff nach dem Roman von Günter Grass gedreht hat.
Die Trommel wird gemeinsam mit dem Romanmanuskript von Grass, auch sein Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste, ab Anfang Oktober in Berlin zu sehen sein.
Ja, gut. Ist das nicht scharf?
75 Jahre Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Eindrücke von einem Rundgang von Claudia van Laak. Ein italienischer Schauspieler bekommt an einem ostdeutschen Kleinstadttheater aus künstlerischen Gründen seinen Vertrag nicht verlängert. Die Begründung, sein südländischer Hintergrund passe nicht mehr ans kleinste Stadttheater Deutschlands, in Naumburg, nämlich an der Saale. Es folgte eine Diskriminierungsklage von Antonio Gerolamo Fancello. In der vergangenen Woche hatte er mit seiner Klage Erfolg beim Bühnenschiedsgericht Ost in Chemnitz. Heute hat die Gewerkschaft der Bühnenangehörigen den Fall öffentlich gemacht. Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, wird uns diese Geschichte nun aufblättern. Er verfolgt den Fall Fancello bereits seit 3 Jahren, denn die Diskriminierungsklage ist Teil eines langen Rechtsstreits zwischen dem Schauspieler und dem Stadttheater. Guten Abend, Niklas Ottersbach.
Guten Abend nach Berlin.
Wie kam es denn dazu, dass die Theaterleitung eine Kündigung mit Herkunft des Schauspielers begründet hat?
Also das Ganze ist ja ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Stadttheater Naumburg und dem Schauspieler Antonio Gerolamo Fancello. Man muss die Vorgeschichte, glaube ich, erzählen, weil sonst versteht man die aktuelle Diskriminierungsklage nicht. Und es begann alles im Herbst 2022. Fancello spielt damals die Figur des Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung. Und von seinem Chef ausgebeutet wird Samsa in dem Naumburger Stück fristlos entlassen. Und wenig später wird dann aus der Fiktion wirklich Realität. Intendant Neugebauer entlässt Fancello fristlos, weil der den Betriebsfrieden gestört haben soll. So, und Fancello wiederum beruft sich darauf, dass er einen lokalen Ableger der Gewerkschaft der Bühnenangehörigen gegründet hat und das der eigentliche Grund sei. Das ist der Urstreit, der demnächst in die dritte Instanz geht. Klammer auf, Fancello hat bisher alle Verfahren gewonnen. Und während sich dieser Rechtsstreit wie Kaugummi über inzwischen mehrere Jahre hinzieht, ploppte die Frage auf, wird der Schauspieler, der inzwischen Hausverbot in Naumburg hat, in dem Theater, wird er nochmal verlängert? Und Fancello will weitermachen, nicht nur klagen, sondern auch weiter spielen. Und es gab dann im Mai 2024 ein Gespräch, dazu liegen mir auch mehrere schriftliche Protokolle vor, wie das abgelaufen ist. Und da spricht der Intendant davon, einerseits das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Fancello sei beschädigt und, jetzt kommen wir zu dem aktuellen Diskriminierungsfall, bislang sei der Spielplan an Fancellos südländischen Stil angepasst. Es werde zunehmend schwieriger, passende Projekte für den Italiener zu finden, zumal am neuen Standort. Und dazu muss man wissen, das Stadttheater Naumburg ist in der Zeit umgezogen, direkt neben dem Bahnhof in einen ehemaligen Schlachthof. Alles neu saniert für so knapp 4-5 Millionen Euro. Mhm. Und es wirkt so ein bisschen so, als ob die Altlast Fancello nicht mitgenommen werden soll in die schicke neue Spielstätte. Der Richter in Chemnitz, der sieht aber den Diskriminierungsvorwurf bestätigt, Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz. Ergebnis, Fancello bekommt Recht, die Nichtverlängerung ist unwirksam und es gibt noch 5.000 Euro Schadensersatz. Ich hätte natürlich gern auch mit Intendant Neugebauer dazu gesprochen, aber der sagt momentan gar nichts, weil die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht da ist. Und die Stadt, die wollte mir heute tagesaktuell dazu auch nichts sagen, auch aus zeitlichen Gründen. Der Lokalzeitung hat der Oberbürgermeister gesagt, dass das mit dem südländischen Stil unglücklich gelaufen sei, aber kein Rassismus. Und ein Fachbereichsleiter soll auf die Frage des Richters gesagt haben, südländischer Stil, was ist das eigentlich? Das sei alles südlich von Naumburg.
Ist das jetzt ein offensichtlicher Fall von Rassismus oder ist die Sache komplizierter? Wie schätzen Sie das ein, Herr Ottersbach?
Es ist wirklich schwer zu sagen, weil ich nicht in die Köpfe vom Intendanten und auch nicht von den städtischen Verantwortlichen reingucken kann. Aber Fancello, der ist der Einzige, der spricht. Die anderen sprechen ja nicht mit mir. Fancello ist aktuell im Urlaub in seiner Heimat in Sardinien und hat mir von dort eine Sprachnachricht geschickt zur Frage, war das jetzt Rassismus?
Ich wurde schon vor 4 Jahren Opfer einer Diskriminierung am Theater, in dem ich am wenigsten bezahlt wurde, obwohl ich der Älteste im Dienst war und die Einzige mit Familie. Das wollte ich damals nicht als Diskriminierung sehen. Diesmal wurde ich öffentlich diskriminiert und ich glaube, ich bin Opfer einer diesmal rassistischen Diskriminierung. Aber das ist Aufgabe eines Richters, glaube oder der öffentlichen Meinung zu sagen, ob Stefan Gebauer ein Rassist ist oder nicht.
Also Diskriminierung ja, Rassismus auch, sagt Fancello. Aber den Stab über seinen Intendanten oder ehemaligen Intendanten, den will er auch nicht brechen. Klammer auf, die zwei waren früher gute Freunde und er möchte ja eigentlich auch weitermachen in Naumburg.
Jetzt wollen wir mal zurückblicken. Das Theater in Naumburg ist ja das kleinste Stadttheater in ganz Deutschland. Das Ensemble besteht aus gerade mal 4 Schauspielern. Welche Gründe führten denn zum Zerwürfnis zwischen dem Intendanten und dem Schauspieler?
Ja, das ist ja das Interessante an der Geschichte, die ja, muss ich mal sagen, das ist ja fast selbst schon Stoff für Theater. Der Intendant und Fancello waren einmal beste Freunde. Also Fancello war sogar Neugebauers Trauzeuge. Also dieser ganze Rechtsstreit ist auch die Geschichte eines persönlichen Zerwürfnisses. Und ich glaube, dass da auch eine Rolle spielt, die Machtasymmetrie zwischen Schauspielern und Intendanten, die wird ja in den letzten Jahren zunehmend auch von Theaterschauspielern in Frage gestellt. Ob das jetzt Hausverbote in Leipzig sind oder der Fall Nikolaus Kühn, der bis zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt ging. Also speziell die Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen ist da im Fokus. Die Gewerkschaft der Bühnenangehörigen, der Antonio Gerolamo Fancello ja auch angehört, die möchte da eine Reform. Und der Intendant in Naumburg sagt, nee, das ist künstlerische Freiheit, dass ich die Leute auch wieder loswerden kann, wenn es nicht mehr passt. Mhm.
Es gibt ja jetzt noch eine weitere Partei in diesem Streit, die Stadt Naumburg als Trägerin des Theaters. Welche Rolle spielt denn die Stadt?
Das ist für mich eigentlich mit die spannendste Frage an der ganzen Sache. Warum geht die Stadt Naumburg quasi all in diesem Theaterstreit? Also schon bei der fristlosen Kündigung von Fancello hat in der ersten Instanz ein Richter gesagt, allein aus formalen Gründen sei die unwirksam, weil der Anhörungsfrist nicht eingehalten wurden. Und die Stadt geht in Berufung, verliert, geht in die nächste Instanz und das kostet ja alles Geld. Wenn im Herbst die dritte Instanz entscheidet, das Arbeitsgericht Köln in dem Fall, und das kommt auch wie die anderen beiden Instanzen zum Schluss, die fristlose Kündigung ist unwirksam, dann stehen Gehaltsnachzahlungen im sechsstelligen Bereich für die Stadt Naumburg an. Und dann kommt auch noch der Imageschaden dazu, denn das spricht sich ja auch rum in der Theaterszene. Also die juristische Hartnäckigkeit trotz schlechter Ausgangslage, die verblüfft dann schon.
Und damit haben Sie skizziert, wie es auch weitergehen wird, voraussichtlich in diesem Fall. Eine Kündigung am kleinsten Stadttheater in Deutschland in Naumburg sorgt wiederholt für Schlagzeilen. Niklas Ottersbach hat uns diese Hintergründe erläutert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Florentina Holzinger ist für herausfordernde Inszenierungen bekannt. Eine davon entstand an der Berliner Volksbühne und trägt den Titel Ophelia's Got Talent. Es ist laut dem Portal Nachtkritik eine überbordende Show, schäumend und glitzernd, tief und beglückend schamlos. Schamlos wohl auch deshalb, weil die 15 Darstellerinnen weitgehend nackt auftreten, zumindest in Berlin. Bei einem Gastauftritt in Paris wird das anders sein. Dort müssen die Frauen Unterwäsche tragen, wie ein Post von Holzinger auf Instagram nahelegt. Die Volksbühne bestätigte Deutschlandfunk Kultur, dass die Performerinnen tatsächlich bedeckt auftreten. Das gelte für die Szenen, in denen auch mitspielende Kinder auf der Bühne stehen und sei eine Auflage der französischen Behörden. Holzinger kommentiert das auf Instagram mit einem Bild von Marianne, der Nationalikone Frankreichs, die kämpferisch, aber vor allem barbusig abgebildet ist. Das Jüdische Museum Berlin bekommt künftig mehr Geld aus dem Kulturetat des Bundes. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer werden in diesem Jahr gut 24,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, rund 550.000 Euro mehr als bisher. Er erklärte, sichtbares jüdisches Leben gehöre zur Mitte der Gesellschaft. Dass die Bundesregierung das Museum trotz knapper Kassenstärke sei ein klares Zeichen für diese Überzeugung. Das Haus sei ein Ort der Geschichte und der Erinnerung und damit eine Stimme gegen das Vergessen und ein Bollwerk gegen Antisemitismus. Nach dem Glastonbury Festival in Großbritannien bleibt die Aufregung groß. Die Bands Kneecap und Bob Villain hatten ihre Auftritte dort für anti-israelische Parolen und Kritik an der britischen Regierung genutzt. Die BBC übertrug die fraglichen Konzerte im Falle von Bob Villain sogar live. Mittlerweile entschuldigte sich der öffentlich-rechtliche Sender.
To issue a warning on screen while streaming online.
Die Entscheidung, während der Live-Ausstrahlung eine Warnung wegen der unangemessenen Sprache einzublenden, entsprach unseren redaktionellen Vorgaben. Der Auftritt ist in der Mediathek auch nicht mehr abrufbar. Aber im Rückblick hätten wir die Übertragung abbrechen müssen und bedauern, dass das nicht passiert ist.
This did not happen.
Eine Sprecherin der BBC in Übersetzung. Die britische Polizei leitete mittlerweile Ermittlungen ein. Sie hatte Video- und Audiomaterial der Auftritte ausgewertet und geht derzeit von einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung aus. Ein T-Shirt, das Beyoncé bei einem Auftritt in Paris trug, hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Auf der Vorderseite des Oberteils waren Buffalo Soldiers abgebildet. Sie gehörten zu den schwarzen Einheiten der US-Armee, die etwa Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv waren. Auf der Rückseite war eine Beschreibung zu lesen, in der die Ureinwohner Nordamerikas mit Viehdieben, Mördern und Schmugglern gleichgesetzt wurden. Seit dem Wochenende kritisieren Fans die Sängerin in den sozialen Medien deswegen. Influencer mit indigenen Wurzeln werfen ihr historische Verzerrung vor. Beyoncé selbst hat sich noch nicht geäußert.
Jeden Tag werden wir alle durch die Medien geflutet mit einer Unmenge an Informationen. Wir Journalisten, wir sortieren dann die Meldungen, prüfen und gewichten sie, bevor wir darüber berichten und sie vielleicht auch kommentieren. Ganz wichtig ist im Qualitätsjournalismus auch das Recherchieren. Dinge herausfinden, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind, von denen manche überhaupt nicht wollen, dass sie publik werden. Das können Firmen sein, Verwaltungen, Politiker, einflussreiche Persönlichkeiten. Transparenz ist da oft Fehlanzeige. Und damit ist kurz beschrieben, welche staatspolitische Aufgabe die Presse hat, wie wichtig es ist, dass sie frei und unabhängig arbeiten kann. Genau dies will der Wächterpreis der Tagespresse unterstützen. Der Name ist seit 1969 Programm, die Journalistinnen und Journalisten als Wächter, die Missstände, Missbrauch, Korruption aufdecken. Heute nun wurde der diesjährige Wächterpreis im Frankfurter Römer verliehen. Der erste Preis geht an die Autorin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung Sophie Sommer für eine Reportage über Kinderprostitution. Über die Bedeutung des Preises und vor allem über die Bedeutung der Investigativrecherche möchte ich nun mit Daniel Drepper sprechen. Er ist Vorsitzender im Vorstand von Netzwerk Recherche und er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Drepper, guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns mal ganz konkret anfangen. Was zeichnet denn die Recherche von Sophie Sommer über Kinderprostitution aus?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass solche Art von Recherchen sehr schwierig sind. Kolleginnen und ich haben auch immer wieder zum Thema Menschenhandel, Missbrauch, Zwangsprostitution recherchiert und es ist wahnsinnig schwierig, dort über eine beschreibende Ebene hinaus ganz konkret Fälle zu recherchieren, sehr spezifisch Leute zu finden, die einem ihre Schicksale erzählen und dann drumherum trotzdem eine Geschichte zu erzählen, zu bauen, die die strukturellen Probleme beschreibt. Und das natürlich im Lokalen, im Regionalen noch härter, weil dort noch die Leute noch enger zusammen sind. Aber wenn man es schafft, so wie in diesem Fall, dann ist natürlich auch die Geschichte so stark und so wichtig, dass es die Leute, so glaube ich, auch stark mitnimmt und dann auch möglicherweise dort Dinge passieren können, die sich zum Besseren dann ändern.
Eine Recherche, die schwierig ist, sagen Sie, weil sie auch natürlich langwierig ist, also auch dem Verlag oder die Redaktion viel Geld kostet.
Genau, in dem Fall ist es ja so, dass die Kollegin sich über Monate mit diesem Thema beschäftigt hat, immer wieder mit Leuten gesprochen hat, Sozialarbeiterinnen, Polizisten, Menschen, die sich damit auskennen, um irgendwann das Vertrauen auch zu gewinnen dieser Leute, um zu zeigen, ich meine es ernst, ihr könnt mit mir auch über Dinge sprechen, die ihr vielleicht nicht einfach so morgen in der Zeitung lesen wollt, ihr könnt euch mit mir austauschen, um dann irgendwann sehr spezifische, sehr konkrete Fälle, Einzelpersonen, Probleme beschrieben zu bekommen, die dann am Ende natürlich in einer viel, viel besseren Geschichte münden, als wenn man einfach nur, sage ich jetzt mal, eine Sozialarbeiterin interviewt und das am nächsten Tag in der Zeitung druckt.
Der zweite Preis ist für eine Recherche vergeben worden, die im Handelsblatt erschienen ist, zum Cum-Ex-Skandal, also ein Wirtschaftsthema. Und das beruht auf einem Porträt der mutigen und unbeirrbaren Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker. Das ist so eine Recherche, ja, im Sinne einer klassischen Wirtschaftsrecherche, einer Detektivarbeit.
Ja, grundsätzlich sind diese Cum-Ex-Recherchen ja wahnsinnig aufwendig gewesen die letzten Jahre. Es gibt, ich sag mal, eine gute Handvoll KollegInnen, die sich dem Thema über Jahre zugewendet haben. Es gibt ein paar sehr gute Bücher dazu. Es gibt auch die Kollegen des Handelsblattes, die jetzt diesen zweiten Preis bekommen haben, die einfach nicht locker gelassen haben und die natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass dann in den Behörden der Druck groß geblieben ist. Also in diesem Fall ist es ja so, dass die Frau Brohr-Hilker sich gegen andere Menschen in Politik und Behörden durchsetzen musste, um überhaupt diese Ermittlungen aufnehmen zu dürfen, um sie fortführen zu dürfen. Und genau in solchen Situationen, das erleben wir auch in anderen Bereichen immer wieder, ist es total hilfreich, wenn Journalismus darauf aufmerksam macht, wo die Missstände sind, damit dann auch Menschen, die diese Missstände angreifen wollen, sagen können, hey, die Öffentlichkeit guckt hin, wir müssen da was machen.
Wir sprechen über den Wächterpreis. Herr Drepper, wie wichtig ist denn ein solcher Preis für Journalistinnen und für Journalisten?
Da gibt es immer zwiegespaltene Meinungen. Die einen sagen, was brauchen wir, die ganzen Preise, macht einfach euren Job. Ich finde allerdings, es gibt eine Reihe von wirklich guten Preisen, die uns jedes Jahr wieder zeigen, Was ist die Messlatte, an der wir uns orientieren können, die inspirieren können, die motivieren können? Gerade der Wächterpreis hat ja eine lange Tradition und auch eine Tradition, wirklich gute, aufwendige, strukturierte Recherchen auszuzeichnen. Das finde ich natürlich super, wenn da ein sehr klares Augenmerk gelegt wird auf diese Art der Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt.
Bei Investigativrecherchen ist nach der Veröffentlichung die Empörung oft sehr groß, doch juristische oder handfeste Konsequenzen kommen viel später, wenn überhaupt. Beispiel ja zum Beispiel der Cum-Ex-Skandal, bei dem uns Bürgern ja Milliarden gestohlen wurden. Ist es denn nicht manchmal frustrierend, dass nach einer aufwendigen und erfolgreichen Recherche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schnell verfliegt, also Konsequenzen vielleicht auch nur noch halbherzig gezogen werden?
Ja, ich glaube, zum einen ist es ja nicht unsere Aufgabe, dann die Konsequenz zu erzwingen. Wir berichten, was wir rausfinden, und dann müssen andere gesellschaftliche Akteure schauen, wie sie damit umgehen. Gleichzeitig ist es natürlich schön zu sehen, wenn es einen konkreten Impact gibt. Und ich finde, es gibt auch eine Reihe von Recherchen, wo der Impact sehr konkret ist. Panama Papers ist ein klassisches Beispiel. Da sind hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Euro an Steuergeld zurückgeholt worden die letzten Jahre. Mhm. Es gibt auch weitere Beispiele. Und gleichzeitig denke ich, gibt es auch Recherchen, da kann man jetzt nicht genau abzählen, wie viel Steuergeld zurückgeholt wurde. Und trotzdem ist klar, die Debatte bleibt am Laufen, die wird vielleicht stärker, oder wie ich gerade gesagt habe, in den Behörden wird der Druck größer zu handeln. Also ein bisschen Impact ist, glaube ich, immer da, wenn er auch nicht immer so super konkret ist.
Besonders spektakulär sind selbstverständlich die großen Investigativrecherchen mit nationaler oder sogar internationaler Tragweite. Wie verhält es sich denn, Herr Drepper, mit Recherchen auf regionaler, kommunaler Ebene? Das hatten Sie ja schon ganz kurz auch angesprochen. Ist da die Wirkung vielleicht direkter, schneller, weil man ja näher dran ist an der Lebenswirklichkeit der Menschen?
Ja, ich glaube, es ist schwieriger für die JournalistInnen, diese Recherchen umzusetzen. Sie laufen den Leuten im Zweifel dreimal die Woche über den Weg, im Zweifel auch im privaten Umgang auf dem Marktplatz oder wohnen vielleicht nur drei Straßen weiter. Das ist einfach viel, viel schwieriger, und gleichzeitig ist die Chance natürlich auch höher, was zu bewegen, weil die Leute sich schlechter verstecken können, wenn die Geschichte draußen ist. Das kann sich dann nicht so verlaufen. Wir glauben beim Netzwerk Recherche, dass die lokale Recherche, dass wir sehr, sehr viel davon haben, wenn diese Recherche gestärkt wird, und haben deshalb auch ein neues Fellowship-Programm an den Start gebracht, wo wir lokale Recherche fördern wollen. Genau, weil das ist am Ende der Kern. Natürlich ist es super, wenn wir auf nationaler Ebene große Teams haben, aber wenn lokal nicht recherchiert wird, dann geht sehr, sehr viel verloren.
Es gibt Rechercheformate in Podcasts und Fernsehdokus, die oft reißerisch inszeniert sind, und am Ende kommt da ja vergleichsweise wenig raus. Untergraben denn solche, ja, wie soll ich sagen, solche Entertainment-Inszenierungen, untergraben die den Stellenwert von Recherchen?
Ich finde gut, dass Recherche und Journalismus in den letzten Jahren verstärkt auch für Storytelling genutzt wird. Es gibt ja viele Serien, Filme, Podcasts, die diese journalistische Recherche ins Schaufenster stellen, die auch daran aufgehen, teilweise das Publikum ziehen. Ich persönlich finde es natürlich immer gut, wenn schon Budget in die Hand genommen wird, wenn große Geschichten erzählt werden, dass das dann auch gleichzeitig zu einer strukturellen, systematischen Recherche führt. Dass jetzt nicht ein Einzelfall aufgeblasen wird und eine große True-Crime-Geschichte erzählt wird anhand dieses Einzelfalls, sondern wenn man schon so aufwendig da reingeht, dass man dann sagt, okay, wir nehmen uns einen Einzelfall, der uns ein strukturelles Problem zeigt, der die Verantwortlichen benennt, der auch politisch ist. Das ist mir immer wichtig. Das ist natürlich nicht immer der Fall.
In Frankfurt wurde der Wächterpreis der Tagespresse verliehen. Über die Bedeutung des Recherchejournalismus habe ich mit Daniel Drepper gesprochen, Vorsitzender beim Netzwerk Recherche und Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Drepper. Einen schönen guten Abend.
Ganz vielen Dank.
In einem Theater in Washington ist in diesen Tagen ein Theaterstück zu sehen, das wie ein Kommentar zu den jüngsten Ereignissen wirkt. Es geht um das Verhältnis der USA zum Iran. Thema des Stückes: der Besuch von Andy Warhol im Iran des Schah. Der Amerikaner war in den 70er Jahren im Iran, um die Herrscherfamilie zu malen. Dabei wollte er vor allem eins: nichts von den politischen Verhältnissen mitbekommen. Warhol in Teheran. Aus Washington, Wladimir Balzer.
Andy Warhol ist in seinem Hotelzimmer in Teheran. Es ist der Sommer 1976, der Schah regiert noch. Der größte Popkünstler seiner Zeit soll Porträts vom Königspaar malen. Doch plötzlich findet er sich auf einer Theaterbühne in Washington wieder, im Sommer 2025. Und er würde sich eigentlich am liebsten verstecken und nur übers Telefon kommunizieren. Nur nichts mitbekommen von da draußen. Weder im Washington von heute, noch im Teheran von damals.
I'll say ring ring, and then you say hello. Ring ring.
Hello.
Oh.
Es ist klar, dieser Künstler ist einer, der gerne viel Geld macht und Bedenken beiseite schiebt, wen er da eigentlich porträtiert.
And you know that my big break into the art world was when I painted dollar bills. Because I wanted to paint something that everyone loves.
Ich begann erfolgreich zu werden, als ich Dollarscheine malte. Ich wollte das malen, was jeder mag, sagt er. Seine Isolation im Hotelzimmer ist schnell vorbei, als Fahad hineinstürmt und droht ihn zu entführen. Wall versucht sich rauszureden, bietet Geld an, aber bringt den Kidnapper, der vom Schah-Regime gefoltert wurde, der Teile seiner Familie verloren hat, eher dazu, dem umsatzbewussten Künstler ein paar Dinge über die politische Lage im Iran zu erklären. Dass das Schah-Regime nicht harmlos sei, dass sie was ändern müsse.
Our government has had people shot and tortured.
Gee, that's awful.
Yes. That is awful.
Am Anfang bezeichnet sich Warhol noch als unpolitisch.
Do you really not know about what happens here?
I'm not really political.
What political? I am talking about human rights.
Der iranische Revolutionär will weniger über Politik reden, sondern mehr über Menschenrechte. Er weiß nur nicht, was aus seinen Ideen später wird, wenn ein noch übleres Regime im Iran entsteht. Es geht in diesem Stück in Washington auch um gesellschaftliche Verantwortung von Künstlern.
It's a play about the responsibility of the artist in society. My name is Serge Seiden and I was the director of the production.
Der Regisseur des Abends wollte zeigen, wie ignorant Andy Warhol in dieses Land fährt.
In that conversation, he learns a lot about Iran, things that he didn't know about, because he came to Iran completely ignorant about the country.
My name is Alex Mills and I play Andy Warhol.
Alex Mills spielt den Künstler kraftvoll und zum Teil komödiantisch.
And I say that Andy Warhol kind of represents the general ignorant person, you know, not understanding foreign politics.
Eine politisch ignorante Person, so beschreibt er den Künstler. Andy Warhol war tatsächlich im Iran. Es sind tatsächlich Porträts des Königspaares entstanden. Die Begegnung im Hotelzimmer ist fiktiv, aber sie zeigt, wie das Schah-Regime international wahrgenommen wurde.
So my name is Nathan Mohebi. I play the role of Farhad and Andy Warhol in Iran at Mosaic Theater.
Nathan Mohebi, der den Entführer spielt, war während der Arbeit am Stück abgelenkt, weil er viel mit Familie und Freunden in Teheran telefonieren musste. Das Land war im Krieg mit Israel, später fielen US-Bomben auf Atomanlagen. Er ist kein Freund der Trump-Regierung, sagt er, und Eingriffe in den Nahen Osten, um Regime zu stürzen, hätten nie funktioniert.
I do not like our current administration in office right now, and I'm very weary of any talk of a foreign country coming into any Middle Eastern country and starting a regime change. It has never worked in the past. I don't want the area from, you know, where my people are from to be scattered and without and taken back to a level where they can't thrive with modern day society. So I'm very weary of what's happening over there right now.
Und die Zerstörungen im Iran könnten einen Wiederaufbau schwierig machen, sagt er noch. Nathan Mohebi wurde in den USA geboren. Seine Eltern sind Ende der 70er vor der Islamischen Revolution geflohen. Was nach dem Sturz des Schahs kam, war das noch brutalere Ayatollah-Regime. Aber Nathan ist sich sicher, die Menschen werden noch die Regierung bekommen, die sie während des Widerstands in den 70ern eigentlich haben wollten.
I have no worries that when the right time comes, they will have the government that they've been longing for since the 70s.
Am Ende kommen sich die beiden, der Entführer und der Künstler, diese beiden so unterschiedlichen Figuren näher. Beide haben voneinander gelernt. Als Warhol seinem Entführer entkommen könnte, tut er es nicht.
Das Theaterstück Warhol in Teheran, aus Washington berichtete Wladimir Balzer. Und nun der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Die Tech-Konzerne aus den USA könnten Mitspracherechte bekommen bei der Umsetzung der Regeln, die eigentlich ihre Marktmacht begrenzen sollen, meldet die Taz, fragt verrückt und antwortet absolut. Was für ein Krimi, findet Svenja Bergt. Der Mann im Weißen Haus entscheidet im Alleingang über exorbitante Zollerhöhungen. Panik bricht aus, Verhandlungen, Aufschübe, mehr Verhandlungen. Und weil Voldemort, also Trump, mal erwähnt hatte, dass er die in der Realität sehr sinnvollen europäischen Regeln zur Begrenzung der Marktmacht von Tech-Konzernen für das Böse hält, steht auf einmal folgender Vorschlag im Raum: den Konzernen Mitsprachemöglichkeiten geben bei der Umsetzung dieser Regeln. Illustriert ist diese schauerliche Eurovision mit vier vergrößerten Männermündern im Sprecheinsatz mit den individualisierten Zuschreibungen bla 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 Trump, bla bli bla Musk, bla bla blub Zuckerberg und bli bla blub bei dem Typen, der gerade in Venedig geheiratet hat. Auch eine Art Krimi macht Mark Simons in Tibet aus. Diese Woche erreicht der Machtkampf um Reinkarnationen in Tibet seinen Höhepunkt, berichtete er in der FAZ. Der Dalai Lama wird sich vermutlich zur Nachfolge äußern. Die Frage ist aus zwei Gründen komplex. Zum einen wird sie nicht einfach durch eine Ernennung oder Wahl beantwortet, sondern durch Reinkarnation, also eine Wiedergeburt. Wobei der Dalai Lama zu erkennen gegeben habe, dass er auch in einer Frau wiedergeboren werden könne. Noch komplizierter wird die Sache dadurch, dass sie Gegenstand eines Machtkampfs zwischen der Religion und dem chinesischen Staat ist, auf dessen Territorium Tibet liegt. China erhebt den Anspruch, selbst über die Reinkarnationen sämtlicher tibetischer Lamas zu bestimmen und erst recht des Obersten, des Dalai Lama. Womöglich, meint Mark Simons, wird der Machtkampf darauf hinauslaufen, dass es am Ende zwei Dalai Lamas gibt, eine religiöse und eine parteistaatlich zertifizierte Wiedergeburt. Eine illegale Wiedergeburt sieht die FAZ am Horizont. Dass sich auch im Feld der Wiedergeburten einmal die Frage der Geburtenkontrolle stellen könnte, hatte wohl niemand auf dem Schirm. Zumal sich manche Religionen schwer tun mit dem Thema Geburtenkontrolle. Aus dieser Ecke erntet das Amsterdamer Rijksmuseum gerade einen Sturm der Entrüstung, weil es im Rahmen einer Ausstellung im Kupferstichkabinett zu Sexualität und Prostitution ein frisch ersteigertes Kondom aus dem Jahr 1830 zeigt, mit einer lithografierten erotischen Szene, die eine Nonne darstellt, die zwischen drei Geistlichen eine Wahl trifft. Da war noch Kunst auf den Präservativen. Markus Wöller interpretiert für die Welt. Wir sehen auf der Haut eines Schafblinddarms eine Ordensschwester im Sessel sitzen, ihr Habit lüften und die Beine spreizen. Neben ihr sehen wir drei Geistliche, die ihr Ornat ebenfalls öffnen und sich entblößen, um ihre Erektionen zur Schau zu stellen. Die Nonne streckt ihren Finger aus und zeigt auf einen der Kleriker und sagt: Voilà mon choix. Sieh, dies ist meine Wahl. Es ist sozusagen die Verballhornung des Paris-Urteils auf einem Pariser. In der griechischen Mythologie war es ein junger Prinz, der entscheiden sollte, wer unter den drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite die schönste sei. Bleiben wir beim Sex. In der Süddeutschen würdigt Juliane Liebert Debbie Harry, einst Frontfrau von Blondie, mit einer Hommage zum 80. Die beginnt mit einer Kritik von vor 50 Jahren, die Harry als niedliches kleines Bündel aus platinblondem Haar beschreibt, mit einer Stimme wie ein quietschendes Badespielzeug und mit der wohl miesesten Garagenband, die jener Kritiker je gesehen zu haben meint. Juliane Liebert bemerkt, Debbie Harry sei, frei nach Kraftwerk, nicht nur Sexobjekt, sondern Sexsubjekt gewesen. Ein frühes Rollenmodell für ein aktives weibliches Begehren. Und sie schließt mit einem Debbie Harry-Zitat von 1978: Ich wünschte, ich hätte den Sex erfunden. In gewissem Sinne hat sie das auch, fügt die Jubilarin hinzu. Und danke dafür. Und Happy Birthday, Blondie. Wir sind dir sehr verbunden. Wer würde sich dem nicht anschließen?
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Guten Abend.